Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Musiker Gerrit Meyer.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12. Die Wiederholung dann am Montag darauf ab 22 Uhr für die Leute, die abends fitter sind. Und danach alles nachzuhören im Internet, bei Soundcloud, via iTunes, Podcast und so weiter und so fort. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich sehr auf Gerrit Meyer.
Musiker Gerrit Meyer, 1947 in Berlin-Neukölln geboren, hatte noch nie ein langweiliges Leben. Während sein Vater schon mal im Sonntagsanzug für einen Kasten Bier in den Landwehrkanal sprang, tanzte er als Schüler den Twist. Mit seiner Band PVC gehörte er in den späten 70ern zu den Pionieren der Berliner Punkszene. Wie man sich das Leben zwischen Maloche und Musik vorstellen muss und welchen Einfluss David Bowie und Iggy Pop auf ihn hatten, wird er gleich verraten. Gerrit Meyer, heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler.
Gerrit, herzlich willkommen.
Hallo, hallo, guten Morgen.
Als allererste Frage muss ich mal, ich war ja beim Lesen deines Buches doch sehr überrascht, weil ich dachte, was, fucking Jahrgang 47?
Ja, ich hab's mir nicht ausgesucht.
Muss ja auch nicht peinlich sein, hält Punkrock jung?
Also ich denke nicht, dass es mit Punkrock zu tun hat, sondern mit Neugierde. Mhm. Also solange man neugierig ist und immer noch neue Türen aufstößt oder solange sich noch Türen öffnen für einen, denke ich, hat man auch eine gewisse Chance, relativ lange, sagen wir mal so, frisch zu bleiben.
Was ist denn mit, gut, mit Rock'n'Roll hast du schon früh zu tun gehabt, da werden wir in der Sendung drüber reden. Irgendwie, ja. Das ging bei dir viel früher los als mit Punkrock. Aber das ist ja dann doch auch oft Alkohol und Drogen durchtränkt und so. Würdest du sagen, die Leute, die immer sich viel damit beschäftigt haben, die haben es auch nicht lange gemacht oder die hat das konserviert? Ich meine, man guckt ja auf Leute wie Keith Richards und so, weißt du, wo man sich denkt.
Ja, ich warte eigentlich täglich darauf, dass in den Nachrichten kommt, dass der umgefallen ist.
Es gibt ja diesen Spruch, wir müssen darüber nachdenken, welche Welt wir Keith Richards hinterlassen wollen.
Also den kenne ich nicht. Ich muss auch sagen, der ist ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz mein Thema.
Ja, aber so, dass du jetzt sagst, Finger weg vom Alkohol, dann geht's einem gut oder so.
Ach, das ist einfach so. Ich meine, es sind Phasen. Man durchlebt halt Phasen und sagen wir mal so, wenn man jung ist, ist man nicht gerade der Schlauste. Weisheit, hoffe ich jedenfalls, tritt mit zunehmendem Alter ein und irgendwann ist man halt so weit, dass man einfach merkt, nee, also irgendwie kann ich es in der Form nicht weitermachen. Muss jetzt Prioritäten setzen. Mhm. Also sagen wir mal jetzt zum Beispiel Eros oder besoffen sein, also dann lasse ich doch besoffen sein lieber weg, weil das andere ist mir wichtiger.
So ja, in der kann man nachvollziehen.
Ja.
Also eine gewisse Vernunft tritt dann doch irgendwann ein. Aber
sollte.
Du warst aber auch schon immer jemand, der, wie soll ich sagen, also du warst schon immer sehr special, wenn ich mich so zurückerinnere.
Das kann ich natürlich nicht beurteilen.
Doch, doch, doch.
Freut mich aber dazu.
Also ich glaube so, ich meine, wir kennen uns jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber so die...
Aber wir lernen uns ja gerade kennen.
Genau, wir lernen uns ja gerade kennen und die Sachen, an denen wir uns dann getroffen haben, das war schon irgendwie immer so, dass du immer sehr ehrlich warst, immer sehr straight raus, immer deine Meinung gesagt hast und das hat sich bis heute auch nicht geändert.
Hoffe doch.
Nee, garantiert nicht. Werden wir hören. Die Stones natürlich mit I Wanna Be Your Man. Das war dann irgendwann, musste man sich entscheiden, oder? Beatles oder Stones?
Ja, also als erstes wurde ich konfrontiert mit einem Foto in einem Magazin Pop-Pix. Das gab es damals in bestimmten Läden, in irgendwelchen Special-Läden am Kudamm. Und also einfach dieses Bild, wenn man es heute sehen würde, würde man sagen, wovon redet der eigentlich? Da gibt es natürlich heute Leute, die wesentlich gefährlicher aussehen. Aber für damalige Verhältnis war das absolute Schocker. Vor allen Dingen, da war jemand mit längeren Haaren, der blond war, Brian Jones, das gab es vorher nicht. Und die waren alle so frontal fotografiert und hinter seinen Ohren, muss man sich mal überlegen, das war der Klopper, hinter seinen Ohren kamen Haare vor. Also bei den Beatles war das ja damals nicht so. Und da hatte ein Freund von mir, der hatte eine Live-Aufnahme von Rollover Beethoven von irgendeinem Blues-Festival, also schon sehr früh, eben halt so Juli 63, und hat dermaßen geswingt. Und wenn man bedenkt, wie alt die da waren, da dachte ich, das ist meine Welt, Band. Und dann später kam ja dieses I Wanna Be Your Man und da war ich speziell von diesem Gitarrensolo so dermaßen geplättet, habe ja erst später mitgekriegt, dass das Slide-Gitarre ist. Das kannte ja damals keiner von uns. Ja, und da war ich also erstmal so Jahrzehnte auf die Stones geeicht sozusagen.
Das ist schon krass, ne? Ich meine, wenn man sich heute so... So, YouTube ist ja deswegen geil, weil man wirklich diese ganzen alten Fernsehaufzeichnungen und so sich nochmal angucken kann. Und ich meine, Mick Jagger, was für ein Typ. Ja. Also ich finde, so rückblickend betrachtet nochmal viel mehr als bei mir dann so in den 70ern oder 80ern erst mit den Stones und so, wo sie ja dann teilweise auch scheiße waren, muss man auch sagen.
Ja, stimmt. Ja.
Aber so die ganz frühen Sachen, der ist wirklich wie so eine Erscheinung. Und man kann wirklich rückblickend, kann man total verstehen, dass dieser Typ wirklich die Welt...
Naja, die sahen vor allen Dingen damals, die waren die Ersten, die hatten ja anfangs ihre Straßenklamotten an. Die anderen hatten immer irgendwie, alle waren so gleich geschaltet, hatten irgendeine Weste, die geglitzert hat oder so. Die hatten alle so eine Uniform und die kamen da einfach hin. Also einfach so, haben ihren Mantel an den Haken gehangen und sind auf die Bühne gegangen, so ungefähr. Und das war schon sehr rotzig und schnodderig damals.
Hat denn... Waren die Beatles für dich damit wirklich gestorben?
Nee. Also ich hatte auch damals die Beatles gesammelt, also zumindest bis 1966. Aber ehrlich gesagt, eigentlich mehr aus so einem Herdentrieb heraus. Alle anderen haben sich die Beatles auf die Fahnen geschrieben und irgendwie, man hörte zu dieser Generation. Also habe ich die Beatle-Platten auch gekauft. Ich muss sagen, die gefallen mir heute wesentlich besser wie früher. Die haben heute so ja fast einen größeren Stellenwert bei mir als die Stones. Mhm. Weil die Stones waren ja doch letztendlich die traditionellere Band. Weil die haben ja einfach an dem angeschlossen, was schon war.
Das kam aus dem Blues alles.
Genau. Und das hat man aber damals nicht so, also die Neuheit der der Beatles hat sich mir damals nicht erschlossen. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel heute so einen Titel hört wie Ticket to Ride und zerpflückt das Ding mal, den Rhythmus, der trifft, dann müsste man sagen, das wäre einfach heute absolut unmöglich, mit dieser Art von Rhythmus Nummer 1 zu landen, weil würde jede Company würde sagen, sag mal, spinnt ihr? Ihr müsst euch mal anhören, was im Radio läuft.
Ja, das denke ich auch manchmal und dann denke ich wieder, dass es trotzdem funktionieren würde. Denke ich auch bei vielen so der poppigeren und der musikalisch besseren Punkrock-Bands.
Wenn sie alt sind, ne, dass die heute auch funktionieren. Das geht mir auch so, kenne ich auch so. Also Sachen, die Substanz haben, bin ich auch der Meinung, die würden auch heute, wenn sie heute neu auftauchen würden, würden die genauso funktionieren. Hier liegt der Recht.
Auch sowas, was man rückblickend erst geschnallt hat, finde ich, dass also, was fällt mir ein? Die Ruts zum Beispiel, waren alles Punkbands, aber in Wirklichkeit, wenn man jetzt drauf guckt, wahnsinnig gute Musiker.
Ja,
dabei.
Nee, vor allen Dingen, die waren damals auch alle, diese frühen Punkbands hatten ja auch alle ein eigenes Profil. Ne? Mhm. Also zum Beispiel die Stranglers haben sich mir damals überhaupt nicht erschlossen. Die waren für mich keine Punkband. Heute finde ich die großartig. Weil die hörten sich eben, alle diese Bands hörten sich ja unterschiedlich an. Die Clash waren nicht wie die Damned und die Jam waren nicht wie die Sex Pistols. Damals hat man nicht so hingehen. Man hat in diesem Mikrokosmos gelebt und war sich gar nicht darüber im Klaren, dass das eigentlich breit gefächert war. Mhm. Während heute ist das ja alles irgendwie so gleichgeschaltet. Da sind 5 Glatzen irgendwie abgebildet und eigentlich kann man den Tonträger gleich ins Regal stellen, so nach dem Motto habe ich, weil die Information geht eigentlich dem Hören voraus und meistens wird man da auch nie enttäuscht.
Sammelst du noch?
Nee, so ein Zeug nicht mehr. Also ich habe jetzt eine riesengroße Klassiksammlung, aber nicht Klassik in dem Sinne wie Beethoven oder Mozart, was ich natürlich auch sehr schön finde, sondern so Komponisten aus dem 20. Jahrhundert, also Béla Bartok, Schostakowitsch, Franzosen, Honegger und was wie sie alle heißen.
Wann hat denn das angefangen bei dir?
Frühzeitig. Ich habe mal im Kranken, also 1983 eigentlich im Prinzip. 1983, da habe ich mal eine Sendung gesehen im Fernsehen über Anton Webern und das hat mich dermaßen umgehauen und dann musste ich mich erinnern, dass ich 1968 mal im Krankenhaus war und damals war es so, 68 war ja nur Psychedelic das Ding und wir waren für alles offen, was anders war, also ob das jetzt Sitar war, Ravi Shankar oder wichtig war immer, dass das irgendwie strange war. Und von daher hatten auch solche modernen Klassik-Sachen hatten eine Chance und die fand man eben halt auch klasse. Also ich habe damals zum Beispiel Edgar Varese entdeckt, der wurde immer auf Frank Zappa-Platten genannt. Und diesen Anton Webern, der hing bei mir einfach im Kopf, ich habe mir den Namen gemerkt. Und dann, wie gesagt, 1983, also 15 Jahre später, kam mal eine Sendung irgendwie im Fernsehen, eine Doku. Und da dachte ich, das ist das Ding, habe mir sofort so eine Box besorgt. Wo alle Stücke mit Opuszahlen von dem drin sein, viele sind es nicht. Und dachte dann, sag mal, was hast du denn die ganze Zeit für einen Scheiß gehört? Ja, das war so, als wenn man auf einmal aus einer Schwarz-Weiß-Welt in eine farbige Welt eintaucht und denkt, boah, es gibt ja noch was ganz anderes.
Da musst du aber 83, warst du damit aber ziemlich alleine, oder?
Nein, natürlich, klar, aber das hat mich nicht gestört. Also ich hatte dann später noch einen Kumpel. Wir haben dann das gleiche Interesse geteilt. Nee, da war ich alleine, aber damals habe ich mich auch um Popmusik oder so überhaupt nicht gekümmert.
Wir hören jetzt einen Song, den du ausgewählt hast für die Sendung und von dem du gesagt hast, einer deiner Lieblingssongs, Christine and the Queens, Science Fiction. Willst du was dazu sagen, oder?
Ja, sicher. Jetzt schon?
Ja, mach.
Ja, okay. Nee, also ich habe das letztes Jahr bei Arte gesehen. Und zwar war vorher diese langweilige Sendung Tracks, da werden ja immer irgendwelche Sachen vorgestellt, neue Trends, die mir aber alle schon längst bekannt sind, das ist ja alles irgendwie Retro. Mhm. Und danach kam dieses Konzert, Christine and the Queens, und ich dachte erst noch, Mann, was ist das jetzt für ein Scheiß, das ist schon der Name. Dann habe ich 2 Minuten gesehen und war so begeistert, dass ich erstmal meine Gattin geweckt habe und habe gesagt, guck dir das mal an, das ist es. Das ist wie damals 76 die Ramones. Natürlich ist es was anderes, das ist ja der Witz dabei, es muss ja was anderes sein. Ja, und seitdem, also wenn ich überhaupt mal eine Popscheibe zu Hause auflege, dann ist es halt diese CD von Christine and the Queens, und inzwischen steigen die auch international groß auf. Nur hier im Tal der Barbaren rührt sich da also überhaupt noch gar nichts. Inzwischen ist die Sängerin, Eloise Letessier heißt sie, die ist inzwischen sogar auf dem Time-Magazin und momentan touren die in USA. Die waren auch mit ihrem Album Nummer 2 sogar in England, was ja als französischer Act auch nicht automatisch passiert. Ja, also das ist es für mich. Also ich bin jetzt wie so ein Teenager dabei und freue mich riesig darüber, dass ich diese Begeisterung noch aufbringe. Und das ist so wie neu geboren. Also ich hänge da täglich da am Rechner und gucke, wo sind denn die jetzt gerade, was gibt's denn da, was ist denn da zu sehen und so weiter. Geil. Das ist super.
Dann hören wir es mal. Science Fiction, Christine and the Queens. Ah, super Musikprogramm, das Garrett Meyer mitgebracht hat, ausgewählt, sich gewünscht hat. Roxy Music mit Virginia Plain. Bist du bei Roxy Music dann noch weiter dran geblieben?
Eigentlich bis zum Schluss. Ich fand die auch zum Schluss gut, als die ganz glatt waren. Also diese Glätte kommt bei mir nicht irgendwie rüber so unter radiotauglich als Minuspunkt, sondern das hat auch irgendwas perverse Trächige.
Ja, das stimmt.
Das fand ich bei Roxy Music immer gut, diese Glitschige. Mhm. Und gerade als die irgendwie anfingen, das war so ein schöner Kontrapunkt zu diesem ganzen blöden Rummirocke, was ja zu der Zeit aktuell war und ja heute leider wieder, muss ich wirklich sagen. Und es waren damals so, also es war Roxy Music und David Bowie, das waren die Sachen.
Ja. Mir bist du ja bekannt, natürlich durch PVC, White Russia dann später und als DJ auch und so in dieser ganzen Excess und ja, Excess, weiß nicht was ja. Zeit. Es gibt ja so Momente, als ich angefangen habe, dein Buch zu lesen, was ja viel, viel früher losgeht. Wir haben gesagt, Jahrgang 47, das heißt so 50s, 60s hast du mitgemacht. Also bist jemand, der mehrere wirklich Musikkulturrevolutionen und Musikrevolutionen miterlebt hat, ja. Muss man so sagen. Und es gibt, du hast im Excess irgendwann mal, werde ich nie vergessen, aufgelegt, da war London Calling, das Album noch nicht raus und ich glaube, du hast gespielt oder war es ganz frisch und ich hatte es noch nicht irgendwie so und du hast Working for the Clampdown gespielt.
Oh, da kann ich mich nicht erinnern. Ist ein Titel von Clash, ja?
Ja, ja.
Ach so, okay.
Aber das Irre war halt, dass du eben nicht die sogenannten Hits von dem Ding genommen hast, sondern du hast ganz oft von Alben Songs gespielt, die grandios waren, die aber nicht so die übliche Single oder der Hit waren. Ich meine, ja, denken wir dran.
Die Songs, wo man dreimal hinhören muss beim dritten Mal, wie die sich erst oft tun dann.
Und das wäre ich nicht fertig. Ich habe das Bild vor Augen, wie ich da stehe und, also, völlig irre. Es gibt ja immer so Kleinigkeiten, an die man sich weiter erinnert. Dein Buch heißt Berlin Punk PVC. Das ist ein schöner Titel, weil wahrscheinlich hat irgendjemand gefragt, worum geht's eigentlich? Und das stimmt, Berlin Punk PVC, aber es geht um viel, viel mehr. Ich habe gerade gesagt, das fängt sehr früh an. Und kannst du dich noch daran erinnern, was so das erste Mal war, dass du gesagt hast, diese Welt der Musik, das ist meine als Kind, als Jugendlicher?
Naja, sagen wir, also damals lief ja den ganzen Tag das Radio. Fernseher hatte niemand und bei uns lief den ganzen Tag das Radio. Mein Vater hat ab und zu mal Mundharmonika gespielt. Das hatte der irgendwie sich mal autodidaktisch ruffeladen so. Und meine Mutter spielte Klavier, aber nicht sehr oft. Und da lief so alles Mögliche. Also eine ganz frühere Erinnerung ist zum Beispiel der Säbeltanz von Aram Khachaturian. Dieses Ding. Und meine Mutter kannte den sogar. Das hat mich richtig gewundert. Okay. Ich dachte, was ist denn das für ein Ding? Ja, das ist der Säbeltanz von Khachaturian. Meine war nicht unbedingt so common coin, wusste nicht jeder. Ja, und von daher war Musik immer da. Und dann gab es immer montags, gab es immer die Schlager der Woche. war die einzige Sendung in dieser Art. Die lief immer von 19 bis 20 Uhr. Ja, und da hat man dann so die ganzen Tageshits gehört und eine ganze Zeit lang haben die immer als erstes, das war dann 1956, immer anfangs einen Bill Haley-Titel gespielt. Mhm. Also war mir immer der Anfang der Sendung am wichtigsten. Naja, und dann so mit einer Weile kannte ich dann schon so 6 Bill Haley-Titel und dann kam schon mal ein Elvis-Titel dazu. Entwickelt sich ja alles ganz langsam und irgendwann hatte ich dann den AFN entdeckt, 1957. Einfach so beim Rumkurbeln am Radio. Und da bin ich irgendwie so hängen geblieben, weil der Interpret war mir bekannt. Dachte ich, das muss doch Bill Haley sein. War er auch, Crazy Man Crazy hieß das Ding. Und dann dachte ich, okay, also das ist jetzt ungefähr so 17:30. Da war ich dann so 10, ne? Und dachte, naja, also jetzt musste, anscheinend läuft das immer zwischen, also soweit schafft man es denn schon, gedanklich, ja. Läuft anscheinend immer zwischen 17 und 18 Uhr und dann war ich jeden Tag dran. Auf jeden Fall, jeden Tag. Hab die Kinder unten spielen lassen und bin dann erst wieder runtergekommen, als die anderen schon hoch mussten.
Okay.
Ich muss sagen, ich bin sehr moderat aufgewachsen, also ich konnte sehr viel machen, was andere nicht durften. Und habe mich dann immer bei den Halbstarken da so auf dem Spielplatz rumgedrückt. Die haben dann da ihre Singles abgedudelt und da war ich halt geduldet und das tat mir eben teils gut.
Das muss man kurz erklären, weil wie haben die ihre Singles auf dem Spielplatz abgedudelt, dann die 16- bis 20-Jährigen wahrscheinlich? Es gab tatsächlich so tragbare Plattenspieler, ne?
Ja, die hießen Philips Mignon und die waren wie so eine Muschel und da schob man die Single rein.
Voll geil.
Dann wurde abgespielt. Man muss sich mal überlegen, was die Singles aushalten mussten.
Ja.
Und dann wurde das Ding wieder rausgespuckt.
Also eigentlich wie so ein überdimensionierter Discman, oder?
Ja, genau. Genau so. Hm?
Total großartig. Elvis war dann auch ein wichtiges Thema. Es gibt eine sehr hübsche Stelle im Buch, wo du beschreibst, das Kino war dann noch wichtig. Ne?
Ja.
Sonntags ging man ins Kino. Und dann kamen diese Elvis-Filme, die wahnsinnig bekloppte deutsche Titel hatten.
Ja, stimmt.
Totaler Irrsinn, wie man damals diese Filme genannt hat dann auf Deutsch.
Ja, Loving You hieß dann Gold aus heißer Kehle. Und heute muss ich sagen, war der Film, die sind eigentlich alle ziemlich beschissen und bieder.
Ja, klar.
Aber damals, man hatte nicht den Vergleich, man hat sich orientiert an die Auftritte, die Elvis hatte und die waren großartig, wie der sich damals bewegt hat. Ja, und als dem dann auch noch eine Seite riss und dann boah, wusste man, ey, das ist einfach der Chef, ne? Das ist der Geilste.
Genau, ich glaube im Buch steht irgendwie genau als in diesem Film Loving You, als Elvis eine Seite riss, wusste man, er ist der Härteste.
Ja, genau, genau, ja, ja.
Ach, wie harmlos das alles war. Lass uns noch einen Song hören, den du ausgesucht hast, Ronnie Self, nämlich Bobbelina. Ja? Das ist auch ein Ritt durch die Rock'n'Roll-Geschichte hier. Die Yardbirds mit Train Kept a Rolling, ebenfalls ausgesucht, mitgebracht von Gerrit Meyer, der hier zu Gast ist, mit seinem aktuellen, mit seinem neuen, sein erstes Buch, ne? Mit dem aktuellen Buch ist auch schön. Berlin Punk PVC. Da werden wir natürlich uns jetzt auch langsam mal so hinschlängeln. Ich muss mal kurz ins Musikprogramm gucken. Wann kommen denn die Punk-Songs? Naja, so viele Punk-Songs haben wir eigentlich gar nicht.
Nee, es sind nicht so viele, ne?
Nee, stimmt. Aber, wo waren wir? Yardbirds. Rock'n'Roll irgendwie so. Und dann gab's ja, warte mal, nehmen wir mal an, so Ende 60er, dann kamen die 70er. Punkrock kam ja dann erst so 76.
Ja.
War das eine Durststrecke dazwischen?
Ja, also da gab's ja ganz grauenhafte Sachen. Also ich habe da auch gar keine Platten gekauft. Da gab's ja dann so Pink Floyd, die haben dann diese Konzeptalben gemacht und dann so Konzerte mit einem fliegenden Schwein und Emerson Lake und Palmer. Und dann hat man so gelesen, 20 Trucks mussten da anfahren. Und irgendwie war das irgendwie total, also wie eingefroren. Es war wie Beton, also da bewegte sich nicht mehr. Und dann auf einmal kam halt diese Punk-Geschichte. Also ich habe dann halt Anfang 76 im New Music Express einen Bericht gelesen über New Yorker Bands. Eine kannte ich vom Namen her, es gab ja keine Platten hier. So Heartbreakers habe ich schon mal gehört, die mussten irgendwie, haben wohl mit den New York Dolls zu tun gehabt. Ja, und dann war halt die Rede von den Ramones, dass die halt kurze Songs spielen, keine Solos spielen. Und da dachte ich irgendwie, ey, das ist ja der Hammer. Die spielen, wie können die denn überhaupt bestehen? Und war sofort Fan von denen, obwohl ich die ja überhaupt nicht kannte. Und als dann die Platte rauskam, das war dann also die Offenbarung schlechthin, weil das hatte sowas suggeriert wie, ey, du kannst dich auch auf die Bühne stehen, das geht. Du musst gar nicht der Weltmeister sein. Und noch dazu musste ich auch feststellen, dass ich tatsächlich ein bisschen mehr konnte. Also was natürlich meine Confidence, meine Selbstdings, komme jetzt nicht auf das deutsche Wort.
Selbstbewusstsein.
Ja, genau, richtig. Genau. Noch total beflügelt hat. Ne, also es war auf einmal die Möglichkeit, da in einer Band zu spielen und wenn sich das durchsetzt, eventuell noch nicht mal zu blamieren.
Und wenn, dann war es auch egal.
Wenn, dann war es auch egal, ja.
Aber das ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor, finde ich, weil auch, weil ich zu dem Zeitpunkt echt so ein kleiner People war, aber das war, weiß ich nicht, ich hatte so Queen und so den ganzen Kram gehört und das waren auch so die ersten Platten, die ich hatte. Und aber wie du sagst, das war alles wahnsinnig groß und 20 Drugs und ja, so. Und das war unerreichbar.
Ja, genau.
Also die Vorstellung, dass man selber sowas machen könnte, die gab's gar nicht. Und dann kamen halt Bands, die gesagt haben, ey, Alter, ich kann 3 Akkorde und ja, ich spiele in der Band und wir touren gerade durch England oder
ja,
so. Und
ja,
das war wirklich so diese Selbstmach-Mentalität, dieses, was sich dann später ja so in der Ami-Hardcore-Szene auch als DIY durchgesetzt hat, Do-it-yourself-Kultur, irgendwie die ging damals los. Und das war schon krass. Und im Grunde genommen war es nur Rock'n'Roll.
Auf jeden Fall, ja. Wir haben es auch damals so empfunden.
Wir hören die Modern Lovers, die jetzt nicht die, die gab es schon viel länger, ne?
Die gab es schon seit Anfang der 70er, ja. Und diese LP aber, von der dieses Stück stammt, Pablo Picasso, die war eigentlich, die wurde schon 1972 aufgenommen, hat aber keinen Deal gekriegt und darum kam die erst 1976 raus.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Musiker Gerrit Meyer.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, zweite Halbzeit. Ihr hört uns jeden Sonntag von 10 bis 12, montags von 22 Uhr an und danach im Internet zu hören. Hier ist Gerrit Meyer zu Gast heute von unter anderem PVC und White Russia und mein Name ist Johnny Häusler.
Das Leben von Gerrit Meyer ist alles, aber nicht gewöhnlich. Der gebürtige Berliner verdient sein Geld zunächst als Maschinenschlosser, Gartenbauer, Lagerarbeiter oder auch Kleindarsteller, verschreibt sich ab 1965 aber komplett der Musik. Zunächst als Gitarrist der Beatband The Voodoos gründet er 1977 West-Berlins erste Punkband PVC mit. In seiner Biografie Berlin Punk PVC gewährt er nun Einblicke in die Geschichte der Punk-Szene in der Hauptstadt. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Musiker Gerrit Meyer.
Das Vorwort zu deinem Buch Berlin Punk PVC hat niemand Geringeres als Bela B. geschrieben. Und das ist ein sehr, sehr schönes Vorwort, weil er sehr respektvoll schreibt und vor allen Dingen, der ist ja eher so in meinem Alter und er schreibt übers Punkhaus unter anderem auch, was dann so Ende der 70er, was man wirklich aus der BZ kannte als kleiner People. So ging es mir auch und Bela beschreibt das auch sehr, genauso wie es mir auch ging, in der BZ irgendwas gelesen, da gibt es am Kudamm absurderweise, muss man sich auch mal auch vorstellen, den ersten Punkladen Berlins, nämlich das Punkhaus. Ich bin da, glaube ich, habe es zweimal versucht, ich bin nicht reingekommen,
weil ich zu klein war.
Ernsthaft? Nee, ich bin nicht reingekommen.
Ich war viel zu klein. Das ist ja seltsam, hätte ich nicht gedacht.
Ich wollte
da haben sie dich übersehen, aber du meinst es.
Kann auch sein. Nein, ich war zu jung, ich meine, 77 war ich 13.
Naja, gut, aber sonntags haben die doch schon mal um 16 Uhr eröffnet. Aber gut, konntest du nicht wissen. Nee, egal.
Ich bin nicht reingekommen. Naja. Es war auch tatsächlich, allein dahin zu gehen, war gefährlich. Also ich habe es als gefährlich empfunden, weil es hieß, da drin sind, da sind Sofas, die sind kaputt, die wurden mit Messern aufgeschlitzt und so.
Ja, ja. Das war ein anderer Club als der, den ich kannte.
Wahrscheinlich, ja. Wie gesagt, ich war nie drin. Aber ich wollte so gerne, aber habe es nie geschafft. Aber das war so ein bisschen die Heimat von PVC auch, ne?
Ja, also es gab ja keinen anderen Auftrittsort, es sei denn im Kant-Kino. Mhm. Da haben ja diese ganzen neuen Bands gespielt. Das war immer ganz schön. Speziell für uns PVCler, wir konnten die alle umsonst sehen, wir hatten das Privileg. Mhm. Na, viele, viele Bands gesehen, die heute niemand mehr kennt, was weiß ich, Doll by Doll war so eine Band, kennt auch kein Mensch mehr, egal. Und ansonsten gab es nur das Punkhaus und wenn wir nicht gerade mal ein eigenes Konzert im Kant-Kino hatten, was eigentlich relativ schnell passiert ist, also einmal haben wir nur Vorprogramme gemacht da, aber ich meine, das Leben besteht ja nicht nur aus großen Konzerten, das wäre ja nur einmal im Jahr gewesen oder zweimal. Ja, und ansonsten war nur das Punkhaus da. Na, und da haben wir dann im Sommer 78 so en suite sozusagen so fast 7-mal hintereinander gespielt. Wurde nur unterbrochen durch die Eröffnung des SO36. Und ich muss dazu sagen, auch das einmal war immer mittwochs. Da haben wir auch nicht gespielt und der Laden war trotzdem voll, weil die Leute dachten, wir spielen da. Also das hatte sich dann so eingepegelt.
Was heißt, wenn man sich jetzt so zurückerinnert, von wie vielen Leuten sprechen wir denn dann da?
Na, sagen wir mal so, also wenn es richtig knackend voll waren, waren es vielleicht so 200, vielleicht ein paar mehr. Aber die waren auch da. Also ich kann mich erinnern, wir hatten da ein Konzert, das war so 25. Juli 78. Da war brütend heiß. Wir haben uns also so 50er Jahre mäßig zurechtgemacht. Und mir tropfte der Schweiß von Schnürsenkeln. Mhm. Also kaum vorstellbar. So heiß war das da drin, auch durch die vielen Leute. Und zum Schluss standen die da und haben geklatscht und so auch so getrampelt, wie bei so einem großen Konzert, so im Takt. Also das war völlig irre. Also wir haben da auch endlos gespielt, über anderthalb Stunden irgendwie. Und also würde mal sagen, das war auf jeden Fall der beste PVC-Gig. Bei dem Gig ist übrigens Jenny zur Punkerin mutiert.
Oha.
Weil ich kannte die vorher noch.
Okay.
Wunderschön im Sommerkleid mit Blümchen drauf und dachte erst noch, wo kommt die denn her? Warum ist denn die in diesem Laden gelandet? Aber die ist ja dann recht schnell mutiert.
Ja. Was für eine Zeit. Und dann, ich meine, PVC war schon die erste Punkband
ja, in Deutschland. Hier, ja, also ich sag mal so, da gibt es immer irgendwelche Mails oder so. Mail heißen die meinten, die hätten schon 76. Kann ja alles sein. Ist mir eigentlich auch egal. Ich sehe das eher so.
Ach, Mail, die Band aus Düsseldorf?
Ja, oder? Also ich sehe das eher so. Ich meine, sobald klar war, dass man einen Atom spalten kann, wussten ja viele, dass es eine Atombombe gibt. Nur die einen haben es halt zuerst, die habt die anderen später. Und das war halt so der Impuls. Ich denke mir, da haben viele mal die Ramones gehört oder sonst klar. Wie. Und irgendwelche waren eben halt als erste fertig. Also insofern, ich sehe das jetzt da nicht so eng.
Da ist ja auch scheißegal.
Aber hier in Berlin waren wir auf jeden Fall.
Und ihr habt tatsächlich oft gespielt und Raimund war an meiner Schule, deswegen bin ich zu Punkrock gekommen, habe ich auch mal aufgeschrieben, die Story. Mhm. Und faszinierende Zeit. Aber das Punkhaus, wie gesagt, das ist dann an mir vorbeigegangen, kam dann erst alles mit dem Esso und so weiter. Und dann ist es aber wirklich explodiert. Dann gab es ja Dutzende Bands, auch in Deutschland, beeinflusst von den Ramones und den Sex Pistols und den Clash und so weiter und so fort. PVC gab es aber gar nicht so lange, ne? Also ihr habt immer gespielt.
Naja, die Urformation ging so bis Februar, also wir haben gar nicht so oft gespielt im Endeffekt. Also die Urformation bestand bis Februar 79 und bis dahin haben wir 31 Mal gespielt, das ist gar nicht so viel. Verglichen sagen wir mal so mit Bands aus den 60er Jahren kenne ich ja auch noch, die haben dann einen ganzen Monat irgendwo in irgendeinem Laden gespielt. Ich meine, da wirst du natürlich gut. Hm. Darum waren auch diese ganzen frühen Beatbands, ob man die nun mag oder nicht, die waren handwerklich alle auf der Höhe und haben hundertprozentig gewusst, was die da machen.
Die waren einfach Handwerker auch.
Ja, genau, weil die ständig gespielt haben.
Jetzt müssen wir auch noch mal die Geschichte erzählen, die euch damals wahrscheinlich tierisch genervt hat. Und aber ich weiß, es war wirklich Thema in der Stadt, weil ihr hattet so einige Hits, wenn man jetzt bei Punkbands von Hits sprechen kann, aber so halt Fan-Hits. Einer davon war Berlin by Night.
Klar.
Ja, und der wurde dann gecovert auf Deutsch und war dann ein richtiger Radiohit.
Tatsächlich, ja. Ich wusste nur, dass die
Berlin bei Nacht, na klar.
Ach echt, ja. Nee, ich wusste nur, dass die das gecovert haben.
Ja, das lief aber definitiv mehr im Radio als eure Version.
Ach so, ja, kann schon sein.
Und das war deswegen so ein bisschen absurd, weil während noch ein Song frisch war sozusagen, dass man mal was Altes covert oder so, ist ja normal. Aber dass eine andere Berliner Band covert, das auf Deutsch textet und dann, wie hießen denn die?
Bellamy,
genau. Mhm. Ja.
Ja, die haben ja ihre Version auch früher rausgebracht. Also die LP von denen kam 79 raus.
Es gab von euch ja auch nichts zu kaufen.
Nein, diese erste LP, also das war aus einer Zeit, als ich gar nicht dabei war, kam ja erst im April 82 raus. Mhm. Und die hatten dann in der Besetzung also zwei LPs bei RCA gemacht und dann war Sense.
Ach, verrückte Geschichten. Wir hören noch einen Song, den du mitgebracht hast, Conway Twitty. Willst du was erzählen dazu?
Ja, Conway Twitty, der kam zu einer ganz blöden Zeit. Also der kam so 1960 und zu der Zeit hat man angefangen, so die Arrangements für Rock'n'Roll-Songs total aufzuweichen. Das heißt also, die wurden dann unterlegt orchestral oder mit Geigen und so. Und von dem gibt's auch so Titel. Und dieser Titel hier ist der einzige, der dieser Prozedur nicht unterlegen ist. Und ich hatte immer den Eindruck, wenn der eine LP in der Form gemacht hätte, das wäre die geilste Rock'n'Roll-LP aller Zeiten gewesen. Man achte auf seinen Gesang.
Einer der
Ach, alles von Eddie Cochran ist eigentlich großartig. Nervous Breakdown, Eddie Cochran, der auch ein überschaubares Werk hinterlassen hat.
Nee, von denen gibt es unglaublich viel.
Ja, aber es ist trotzdem wirklich, ich hätte alles.
Nee, von denen gibt es unheimlich viel, weil der hat viel als Studiomusiker gearbeitet. Also, es gibt 100.000 Aufnahmen, wo der mitgespielt hat. Ganz, ganz schlimme Sachen unter anderem. Aber er selber, klar, der ist ja mit 21 schon abgereist. Da gibt es natürlich nicht sonderlich viel. Und ein paar Klassiker hat er auf jeden Fall hinterlassen, um die man nicht rumkommt.
Schon eine krasse Geschichte, oder? Mhm. Mit 21 ist der ist ja auch beim Flugzeug.
Nee, der ist mit dem Auto.
Ah, mit dem Auto,
stimmt. Mit dem Auto, die waren auf England-Tour und der ist dann mit Gene Vincent, die wollten nicht länger warten, irgendwie mit dem Zug und sind mit dem Auto und da ist er dann eben halt passiert. Übrigens, einer der Polizisten am Ort, das ist auch ganz interessant, war Dave D., der später die Band gegründet hat, Dave D., Dozy, Biggie, Mick and Titch.
Echt?
War einer der Polizisten an dem Unfallort.
Oh ja. Mann. Was für Storys. Mhm. Eddie Cochran, der große Eddie Cochran, der leider nur 21 geworden ist. Berlin, Punk, PVC, du musst jetzt mal ein bisschen erzählen, wie es zu diesem Buch gekommen ist. Weil ich bin sehr froh über dieses Buch, weil es nochmal eine andere Sicht auf dieses Berlin wirft. Hatten wir auch hier in der Sendung viele Menschen zu Gast, die so über diese ganze Avantgarde-Atonal-Szene geschrieben haben, also über das total crazy verrückte Berlin. Phil sagte neulich zu mir, der lustige Phil sagte, dass in diesen Büchern und in den Filmen, die es gibt und so, da gibt es genau zwei Locations, nämlich im Risiko und vorm Risiko. Mhm. Aber Berlin war ja dann doch, auch West-Berlin war ein bisschen größer.
Ja.
Und dein Buch beleuchtet das schon nochmal aus dieser anderen Ecke, die ich viel mehr kenne, als die nur Neubauten und nur Lydia Lunch und weiß ich nicht, wie sie alle heißen. War das wichtig oder hast du einfach so losgeschrieben und aus deiner Sicht geschrieben?
Nee, das kam ja irgendwie über das Archiv für Jugendkulturen. Ich hatte mich da mal mit dem Chef unterhalten, weil ich wusste, dass die selber Bücher rausbringen. Hatte auch eins gekauft über Swing-Jugend in der NS-Zeit. Das habe ich schon aus reiner Solidarität gekauft. Und da kamen wir so ins Gespräch und der meinte dann, ja Mensch, schreib doch mal deine Geschichte auf. Und das habe ich dann gemacht, 2 Monate, habe 40 Seiten beisammen gehabt. Dann meinte der, ja, mach weiter, ist klasse. Habe dann noch ein paar Monate rangehangen und dann fand er das auf einmal nicht mehr klasse. Und dann lag dieses Manuskript nun da und lag einfach da. Und ich dachte dann, nee, also nie wieder. Also so einen Scheiß mache ich nie wieder. Und lag dann über Jahre da und immer, wenn sich mal jemand gemeldet hat und wollte mal was wissen, wie war es denn früher, dann habe ich dem halt gesagt, pass auf, ich schreibe dir da dieses Manuskript. Und irgendwann, letztes Jahr, war mal jemand bei, der das dann weitergeleitet hat an einen Mann, an den Eulenspiegel-Verlag. Und die haben sich dann gemeldet im Februar und dann ist die Sache zustande gekommen. Das Gute daran war, dass ja alles schon geschrieben war, weil ich hatte halt gar keine Lust mehr, das zu machen. Ich musste nur noch einen Epilog dazu schreiben, weil eigentlich hört es 2008 auf, damit es irgendwie ausläuft. Mhm. Aber im Prinzip... ja, wie soll ich sagen, so Jungfernschaft verloren in zweiter Instanz ungefähr so. Ja, so ganz blöd. Also kam dazu wie die Jungfer zum Kind sozusagen.
Konntest du dich denn an diese ganzen Sachen, also du hast, kam auch gerade im Gespräch irgendwie, dass du teilweise so den genauen Tag dich erinnerst. Mir fällt sowas ja total schwer. Ich weiß manchmal nicht mal das Jahr genau. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie mich damals irgendwie zugehauen hätte oder so, überhaupt nicht, sondern ich weiß nicht, ich vergesse solche Daten und so.
Nee,
hast du
das
immer im Kopf gehabt?
Ja, immer. Also wichtige Sachen nicht. Aber solch Kram.
Geburtstage und so.
Ja, doch, alles so weit. Ja, das ist mir alles im Gedächtnis. Ich kann auch gar nicht sagen, warum. Ich habe aber von früher immer als Kid sozusagen so Comic-Hefte gesammelt, Serien, bin dann, sagen wir mal, eingestiegen an Nummer 15 und habe dann zugesehen, dass ich die anderen auf jeden Fall auch bekomme. Also war immer akribisch. Also das hat man mir auch in der Schule vorgeworfen, dass es einige wenige Sachen gibt, also in denen ich unübertroffen bin und andere wiederum, die mich überhaupt nicht interessieren. Und das ist eigentlich so bis heute geblieben.
Okay, also da gibt es eine gewisse Akribie bei diesen Daten und Zeiten. Das heißt, du musstest dich nicht oder du hast dich nicht jetzt mit lauter alten Weggefährten getroffen.
Nee,
und
haben alles
aus deiner Erinnerung geschrieben.
Ich habe aber auch immer mal Sachen aufgeschrieben. Also ich habe zum Beispiel mal so irgendwann 78 so ein Kassettentagebuch über PVC geführt. So jeden Tag immer aufgesprochen, was so passiert ist oder was im Übungsraum war.
Mit so einem Diktiergerät? Oder?
Nö, einfach mit so einem Kassettenrekorder. Also so ein Radiokassettenrekorder mit so einem eingebauten Kompensatormikrofon.
Und das hast du dir dann nochmal angehört?
Ja, das waren aber nur 2 Monate.
Ach so.
Das habe ich natürlich unter anderem auch mal reingehört,
Gab es Zeiten, an die du dich ungern zurückerinnert hast?
Ach, eigentlich nicht. Ich meine, man sollte da nicht so sein. Ich meine, man lebt sein Leben. viele wollen was erreichen, einige erreichen es, aber deshalb ist ja das Leben trotzdem lebenswert. Und wenn man, sagen wir mal, den Hammer nicht zu hoch hängt, gibt es ja eine Menge Sachen, die Spaß machen und die auch nicht unbedingt mit Geld verbunden sind. Also insofern würde ich sagen, es gab natürlich Downer, klar, absolut, aber die gehören wahrscheinlich dazu, damit man auch ein bisschen reifer wird. Also eigentlich bedauere ich nichts. Also was wirklich schlimm war, das waren die erste Zeit in der Lehre. Also das war wirklich übel, und als mich meine erste Gattin verlassen hat, das war auch sehr schlimm. Also das brauche ich nicht unbedingt nochmal. Mhm. Aber alles andere, muss ich sagen, gehörte schon irgendwie zum Werden, was immer man jetzt da nur geworden ist, dazu.
Was bist du denn geworden?
Ach, so eine Art Alltagsbuddhist, denke ich mal.
Altersbuddhist?
Ja.
Alltags, nicht Alters.
Ach so, Alltagsbuddhist, okay. Ja.
Das ist ein schöner, kann man dann auch Formulare eintragen, wenn man die dann mal einfach macht. Beruf Alltagsbuddhist. Wir hören die Contortions, Dish It Out.
So, jetzt haben wir auch mal gehört, den großen Elvis Presley, My Baby Left Me. Du hast vorhin, als wir bei, wie sind wir doch gleich, Christine and the Queens waren, hast du gesagt, so Pop ist eigentlich nicht so deine Welt, aber so zwischendurch kannst du dann immer doch noch so eine jugendliche Begeisterung aufbringen für Bands. Was ist denn so rückblickend so die frischen Sachen? Gibt es da noch mehr, wo du sagst, das hat mich echt umgehauen?
Naja, also am Anfang natürlich Bill Haley, das war nochmal der erste, den man kennengelernt hat.
Ja, rückblickend auch so, auch im Vergleich zu Elvis und dem, was dann noch so kam, und gerade Stones und so, auch wahnsinnig hausbacken war eigentlich.
Ja, aber die haben total gut geswingt, weil das waren gute Musiker und die haben immer auf 30% gespielt, und darum hat sie geswingt, weil das macht einen Unterschied, ob eine Band voll alles ausfahren muss ständig, dann wird das immer so anstrengend. Also, und Leute, die gut sind, die können sich halt auch mal zurücknehmen und machen das ganz locker. Also bei Bill Haley zum Beispiel, wenn man da hinhört, der Schlagzeuger, das ist ja wie ein Uhrwerk. Mhm. Und eigentlich hat man das Gefühl, der macht nicht viel, aber dann kommt dieser eine Wirbel irgendwann und man weiß einfach, wow, der hat's richtig drauf. Dieses Abrufen, also dass man sozusagen die ganze Palette hat, und so Anfänger, auch so Leute im Metal-Bereich, die sind ja permanent darum bemüht, nur zu zeigen, was sie alles drauf haben. Und es ist nur anstrengend und dämlich. Und Leute, die es wirklich drauf haben, die haben ihre Komponenten und sagen, okay, wenn es passt, dann rufe ich das ab. Ne? Mhm. Aber ansonsten machen wir hier so, und wie es passt, geschmackvoll, möchte ich es mal nennen.
Kann man übrigens auf viele Künste übertragen.
Auf jeden Fall.
Also zum Beispiel auch Zeichner oder
ja, Schauspieler auch. Es gibt ja Schauspieler, die überzeichnen permanent. Und dann gibt es andere, die spielen eben das, was nötig ist. Und wenn die eben halt bescheiden sein müssen, dann fühlen die sich nicht auf den Schlips getreten, sondern dann sind die eben, weil es die Rolle erfordert, bescheiden. So einfach ist das. Und wer eine Autorität ist, der kann sich eventuell auch mal unterwerfen, weil er eine Autorität ist. Mhm. Na?
Was treibst denn du im Moment so musikalisch? Du machst nach wie vor, du hast dein eigenes kleines Studio.
Ja, sozusagen, ja. Ja, ich nehme allerlei Sachen auf. Seit 2012 habe da so einen 16-Kanal-Recorder. Treffe mich einmal im Monat mit einem Drummer. Das ist der Ex-Drummer, der Tom von PVC, von der vorletzten Besetzung. Und dann ist noch ein Saxophonist dabei. Von der wohl besten Straßenband, die es hier gibt. Rupert's Kitchen Orchestra. Die sind tierisch gut, weil die permanent spielen. Und da lehnen wir dann immer so eine Grundlage auf, und den Rest mache ich dann zu Hause alles selbst. Also inklusive Bass, Gitarren und Gesang und so.
Und packst du das irgendwie online oder was machst du damit?
Nee, überhaupt nicht. Ich mache das nur für mich. Also ich habe das mal so definiert. Es ist völlig sinnlos, und ich halte es für wichtig, dass man Sachen macht, die sinnlos sind. Weil alle anderen wollen mit ihrem Scheiß ja immer irgendwas erreichen. Und das ist für mich quasi so eine Doktrin. Sachen zu machen, die völlig sinnlos sind, Mühe rein zu stecken, obwohl überhaupt nichts bei rauskommt. Also sagen wir mal im Sinne von Anerkennung finanziell oder sonst wie. Finde das irgendwie gut.
Cool. Hören wir noch was du mitgebracht hast, was wahrscheinlich auch viele kennen, John Cale nämlich. Hätte ich jetzt nicht, obwohl doch, nach dem Buch, wo mir bewusst wurde, was dich alles beeinflusst hat, ist John Cale jetzt auch keine große Überraschung. Helen of Troy hören wir. Da sind wir dann auch nochmal in Berlin gelandet, ne? Leningrad Sandwich, Lifeblood.
Ja, die Story war die, Ich wurde damals angerufen und dann hieß es, hast du Lust bei uns, also bei Leningrad, beim Stück mitzuspielen? Sagte ich, ja, na klar, ist ja kein Ding und so. Ich mochte die sowieso. Mochte immer diesen madrigalen Gesang von der Annie und dann die Band darunter. Das hatte irgendwie so eine bestimmte Reibung. Und da war ich im Studio, damals im Senatsstudio und sagte, na okay, lass mal das Ding laufen, ich spiele schon mal mit. Und hab mitgespielt, dann sagte ich, okay, wir können es aufnehmen. Und da sagten die, nee, ist schon auf dem Band, das war's. Das fand ich so super im Nachhinein. Also mit anderen Worten, ich habe das war das einzige Mal natürlich, auf dem Song mitgespielt und wurde auch akzeptiert, den ich vorher nie gehört habe. Mhm. Wenn man jetzt genau hinhört, merkt man, dass da irgendwo in der Mitte so ein Teil ist, der so ein bisschen schwimmt. Aber ich könnte auch sagen, ich habe mir da was ganz Besonderes ausgedacht.
Genau. Das ist Absicht.
Ja, genau. Das
ist irgendwie eine besondere Rhythmik, genau, die ich da eingefügt habe oder so. Es gibt ja auch die schöne Geschichte, Bela hat, ich glaube, die stammt auch aus dem Intro zum Buch, aus dem Vorwort, dass er sagt, irgendwie, ihr habt auch mal irgendwas zusammen aufgenommen oder so und du hast ein Solo eingespielt,
ja, genau,
und das war aber irgendwie verzerrt auf der Aufnahme und dann hat gesagt, Scheiße ist verzerrt, spiel mal nochmal. Und du hast gesagt, irgendwie, Alter, spiel nochmal.
Ich weiß halt nicht, was ich gespielt habe. Ja, ja, ist richtig. So habe ich es ja auch meistens immer.
Gerrit, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ich danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Besorgt euch dieses Buch, wenn ihr Interesse habt an der, tja, an der Rock'n'Roll-Geschichte Berlins, würde ich sagen. Ich glaube, da ist wahnsinnig viel Berlin drin. Deswegen heißt es auch Berlin Punk PVC. Der Titel ist aber insofern ein bisschen irreführend, als dass es um viel, viel mehr geht. Als um PVC, die Band, die natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt hat in Gerrits Leben, aber trotzdem nicht alles war, sondern da gibt's noch viel, viel mehr zu lesen. Es ist sehr straight geschrieben, liest sich total gut, es ist unterhaltsam, es hat einen sehr trockenen Humor, den ich auch sehr schätze. Ja, hören wir zum Abschluss die Doors, oder?
Können wir machen, ja.
Danke dir sehr, Dan. Tschüss.
Tschüss.